Gehabte Schmerzen, die habe ich gern. Von Wilhelm Busch. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Und mir gegenüber sitzt der wahnsinnig bezaubernde, extrem gut aussehende, man hat es schon am Artikel der Ansprache verstanden, Marc Quambusch. Moin Marc, der.
Hallo, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dich wiederzusehen, weil wir sehen uns ja mal fast nicht, weil wir nicht auf Tour sind und weil du ja Buch schreibst.
Wochen. Wir haben uns Wochen nicht gesehen.
Und ich war auch noch krank mit meiner Rückengeschichte und so und war auch noch schwer erkältet und deswegen haben uns länger nicht gesehen.
Was echt ungewöhnlich ist für uns, ne? Weil wir aneinander kleben beruflich so, ständig im Auto hocken oder so.
Wir sehen es ja ständig, aber jetzt ganz kurz übrigens, wir haben heute den, ich glaube, 12. Juli, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, korrekt.
Guck mal. Und wir werden diese Folge später online stellen, damit die Leute ein bisschen von dir haben, weil du jetzt ja durch das Buchschreiben einfach wenig Zeit hast, bei Social Media zu machen und so. Und haben gesagt, wir wollen noch mal über, ein bisschen mal über die Tour reden und auch über die Schmerzgeschichte, weil die hat ja für ziemliches Aufsehen gesorgt.
So, im Nachklapp, ne? Kurz erklärt für alle, die jetzt nicht up-to-date sind, worum es geht. Ich habe auf Instagram und Facebook darüber quasi mein Schmerzpatienten-Outing gehabt. Also ich habe mich als Schmerzpatientin geoutet, da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Und ja genau, darauf beziehen wir uns ein bisschen, weil das Feedback ja wohl mal richtig krass war.
Genau, und wir können das ja auch nochmal nutzen, um ein bisschen über die Tour zu sprechen,
die
vorbei ist.
Natürlich
können wir
das nutzen, damit du über die Tour sprechen
kannst. Nein, nicht, weil das ja auch zusammenhängt. Das ist ja, weil Tour und Schmerzen ja, weil wie das ist als Künstlerin, mit Touren oder mit Schmerzen zu Touren ist ja auch ganz, ganz, ganz spannend, weil das ja viele bis jetzt gar nicht so wussten. Aber um mal zum Künstlerischen zunächst zu kommen, bist du zufrieden mit der Tour?
Ja, so zufrieden man mit einer Tour sein kann. Also sie läuft super, was muss man sagen. Irgendwie, ich habe mich ja für die Walküre irgendwie mit einer halben Niere rausgeschnitten gefühlt, weil das war alles, die Vorbereitung war alles, irgendwie fühlte sich das alles sehr kamikaze an. Und ein neues Programm zu schreiben ist ja immer, um es mit den Worten von Zieh zu sagen, die erste Platte machen ist wie ein extra dickes Ei legen. Genauso ist das mit Programm schreiben, es fühlt sich einfach ganz schlimm an immer. Und dann hast du ja so
das
diese...
Das von Zieh?
Ja, die erste Platte machen ist wie ein extra dickes Ei legen. Ich meine, da weißt du doch genau, was gemeint ist,
oder? Ja, total, aber gut.
Das ist aus dickes B.
Ah.
Und, geil. Und das Ding ist ja bei der Stand-Up-Comedy, das ist ja, oder bei Comedy generell, das ist ja anders als bei Musikrelease oder so weit und so weiter und so fort, ist, dass du vorher, du kannst es proben auf Mix-Shows, du kannst auf Open Mics gehen, du kannst und so weiter und so fort, aber ob es wirklich im Ganzen funktioniert, das stellst du ja halt erst auf der Bühne fest, so, und dann machst du es auch noch live, das heißt, du turnst davor, du hast natürlich so Warm-Up-Shows und so, aber du turnst da trotzdem vor deinem, weiß ich nicht, wie viele Leute da sitzen im Publikum, und dann muss es ja, ist ja Comedy so die einzige Kunstart, die nicht abgeschlossen ist in dem Moment, wo du deliverst. Also meine Kunst ist ja nicht zu Ende in dem Moment, wo ich einen Satz auf der Bühne gesagt habe. Anders als bei Musik zum Beispiel. Als Musiker lieferst du alles ab und dann reagiert das Publikum hoffentlich gut oder nicht, aber das ist für deine Kunst egal. Das ist bei der Comedy nicht so. Da brauchst du halt, das Publikum muss reagieren. Und wenn die nicht lachen, ist Kacke. Und das weißt du vorher halt nicht so. Insofern war jetzt das erste halbe Jahr sehr aufregend, es hat aber geknallt. Also ich habe jeden Abend ja irgendwie stehende Ovationen 1 bis 3 Mal. Abgefahrener Scheiß übrigens. Mhm. Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Das ist irgendwie unglaublich. Es ist super gut verkauft. Wir sind ja nach der Sommerpause auch schon irgendwie die ersten Dinger ausverkauft. So, und das ist
genau, es dürfte, wenn ihr hört, die ersten 3 Shows sind Oldenburg ist ausverkauft, Kiel nähert sich mit Riesenschritten ausverkauft. Könnte sein, wenn der Podcast online ist, dass es dann schon ausverkauft ist. Wenn nicht, wenn es dann noch Ticket gibt, greift echt zu, weil die sind jetzt wirklich sehr rar. Und dann haben wir noch Kiel, wobei in Kiel gibt es gerade so ein bisschen haben wir so ein paar Frickeligkeiten, aber die sind hoffentlich schon wieder gelöst, wenn dieser Podcast online geht. Genau, und das ist echt schön. Und München haben wir dann auch im Oktober 2 Termine. Der ist einer schon ausverkauft, der zweite
Hannover
ist auch.
Hannover nähert sich auch der vollen Hütte.
Genau, Hannover ist auch schon, da gibt es auch noch ein paar Tickets, aber das ist ja echt eine große Location. Mhm. Und da ist auch, das ist ja erst im November, also auch da, wer jetzt in Hannover sitzt und sagt, boah, ey, kauf mir das Ticket oder ich warte nochmal ab, da würde ich auch nicht mehr zu lange warten. Also generell lohnt sich es eigentlich inzwischen immer, weil wir immer wieder Leute haben, die sagen, dann war es ausverkauft, ich wollte so gerne hin. Wo ich denke, ja, einfach deswegen schnell ein Ticket kaufen, das hilft einfach sehr dafür, dass man rein kann.
Ja, und für mich, ich mag die Walküre. Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich denke, ah, da geht noch was. So, da fallen mir noch ein paar Sachen zu ein oder das geht, aber das ist ja immer so. Also so ein, ich meine, ich spiele ja jedes Programm, wie lange spielen wir es? 2,5 Jahre im Schnitt.
Ja, so eine
Drehschätzung auch. Ungefähr 2,5 Jahre und da ist, entwickelt sich natürlich. Das ist ja kein Theaterstück, ne? Also man lernt ja nicht die Sachen auswendig und dann spielt man sie halt jeden Abend so, wie sie quasi Shakespeare vorgeschrieben hat, sondern es ist ja dynamisch, es ist ja viel improvisiert auch und so, also mit dem Publikum gearbeitet. Mhm. Das gute alte Crowdworking. Nee, ich finde sie geil. Ich mag sie. Sie ist sehr erwachsen und anders als die anderen Programme halt, aber erwachsen in einer, im Sinne von nicht so infantiler Humor. Mhm. Wobei, das waren die anderen, glaube ich, auch nicht. Nee, ist cool, ich mag's. Ich habe auch schon Ideen fürs nächste Programm übrigens.
Ja.
Werden wir jetzt nicht drüber reden, ja. Aber ich habe schon Ideen fürs nächste Programm, auch wie es heißen soll und so.
Also, ja. Ich finde es auch super. Ich bin ein großer Fan von dem Programm. Ich finde es wirklich nochmal besser geworden als die Prinzessin. Mhm. Schon, was ich auch so spannend finde, weil ich jetzt durfte ja schon mal 2 von deinen Buchkapiteln Probe lesen, wie sehr man merkt, dass sich die Comedy-Schreiberei und die Buchschreiberei gegenseitig triggert, weil das...
Ja, findest du?
Ja, das merkt man total.
Ja, ich kann das ja nicht lesen. Also ich sehe das ja nicht. Es ist ja.
Doch, also du merkst es. Ich habe bei dem einen Kapitel, das du mir geschickt hast, schon geweint vor Rührung.
Oh,
und
ich habe geheult beim Schreiben.
Kann mir total verstehen. Also das finde ich echt super. Und ich finde, da merkt das total, weil du glaube ich, so ein Gefühl fürs Timing natürlich durch die Bühnenperformance und das Schreiben auf der Bühne kriegt. Und ich glaube, dass das auch sehr hilft beim Schreiben des Buches. So.
Ja, ich weiß, dass mein Schreibstil sich natürlich seit dem ersten Buch der Fettlöserin natürlich entwickelt hat. Das wäre ganz schlimm, wenn nicht. So. Ich glaube, ich traue mich einfach mehr. Also ich traue, im Sinne von, ich traue mich, die Emotionalität in ein Buch zu packen, die ich haben möchte. Ich traue mich, die Emotionalität in den Humor zu verwandeln, den ich haben will. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt. Und vor allen Dingen traue ich mich, obwohl mir jeder gesagt hat, mach das mal nicht für die Walküre, mach das mal lieber nicht, pack mal nicht die Themen da rein, mach das mal nicht so. Jeder außer dir, muss man sagen. Funktioniert es mehr als nur gut, ne? Also es knallt jeden Abend so. Mhm. Und dass es Emotionalität hat bei dem ganzen Humor, macht die ganze Sache ja aus. Das ist ja auch mein Signature-Move. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch in den Büchern, man liest es in den Büchern, dass ich so diese, was ich ja immer mache, diese Balance zwischen emotional touchy Kram oder manchmal auch schmerzhafte Sachen in Kombination mit Humor, ohne dass das eine dadurch lächerlich gemacht wird oder das andere zu tragisch ist. So, also das gute alte Shakespeare-eske Tragikomische, da traue ich mich halt weiter raus. So, und ich glaube, das liest man vielleicht. Und dass ich natürlich an meinem Stil arbeite, weil ich selber will, dass meine Bücher geil klingen, wenn ich sie vorlese.
Ja.
Wobei, ich sag dir, das Kapitel, das ich dir geschickt habe, ich werde das ja wahrscheinlich selber einlesen dann fürs Hörbuch. Gibt es ein Hörbuch? Wissen wir das schon?
Selbst wenn wir das wüssten, und ich weiß es wirklich nicht, dürften wir es, glaube ich, jetzt nicht sagen, aber ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber wenn es eins gibt, würde ich versuchen, es wieder selber einzulesen. Außer das Kapitel, das musst du lesen. Ich werde da Rotz und Wasser heulen die ganze Zeit.
Ja, weil ich so eine tolle Stimme habe beim Lesen. Wobei, meine Stimme ist wirklich nicht so schlimm, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so.
Okay. Das ist ja, ist das Fishing for Compliments gerade? Als würden sie ständig zu dir kommen und sagen, Mensch, Marc hat so eine schöne Stimme. Nee,
Fishing for Compliments wäre, wenn ich ja sagen würde, na, meine Stimme ist ja nicht so gut, ne? Aber ich habe schon eine schöne Stimme, ich kann nur nicht sprechen. Also ich bin halt kein Sprecher.
Ja Gott, das bin ich ja auch nicht.
Nee, aber du kannst schon deutlich besser sprechen als ich.
Weil ich eine Socke im Mund habe, so wie du.
Apropos Sprechen und Buch, was ich echt ganz spannend finde, dass immer wieder Leute scheinbar nicht wissen, dass du Bücher schreibst. Was man daran merkt, dass sie sagen, weißt du, du hast ein Buch geschrieben, wenn du mal bei Social Media darauf hinweist.
3. Ich schreibe gerade das 4.
Ja, dann Achtung, wenn wir schon Korinthen kacken, dann 3,5, weil du auch noch ein E-Book geschrieben hast.
Ja, okay.
So, weil das hieß, was hatte ich nur so ruiniert? Und ist ein so Poetry, ruiniert, es, genau. Ein Gedichtband sozusagen.
Ja,
klingt ein Gedichtband.
Ich habe ein Lyrikwerk geschrieben,
Lyrik,
meine Damen und Herren.
Fantastisch, es wirkt auch wirklich gut. Ich habe es letztens noch mal gehört, tatsächlich, lustigerweise.
Ja? Ich traue mich immer nicht rein. Ich habe ja so eine... mein altes Zeug sperre, wenn du weißt, was ich meine. Wir haben uns ja immer mal vorgenommen, wir müssen irgendwann mal in den Tonmitschnitt, wir haben keinen Bildmitschnitt, aber den Tonmitschnitt vom allerersten Programm reinhören. Mhm. Und ich habe dir gesagt, das ertrage ich nur betrunken, glaube ich. Ich traue mich nicht, ich glaube, das ist schlimm.
Sollten wir das wirklich mal machen. Und was ich auch mal spannend finde, wenn Leute unter deine wirklich sehr, teilweise sehr, sehr epischen und tollen Postern schreiben, du solltest mal ein Buch schreiben. Also, ja, ist mal süß, du hast 3 geschrieben und alle Bestseller geworden. Aber da merkst du halt, wie Social Media immer nur punktuell ist, ne? Weil Leute halt einfach so natürlich in einem Flut von Informationen mitkriegen und daran teilweise, hey, da tritt Nicole auf oder so, das ist die Nicole, die macht irgendwie, schreibt spannenden Content oder so. Aber dass du so ein Gesamtwerk erfasst, das ist halt total schwierig.
Ja, und ich laufe natürlich auch nicht ständig mit meinen, das mache ich übrigens beruflich, Flaggen rum. Also ich sage jetzt nicht, na, wenn du jetzt Comedy-Content von mir siehst, dann steht da ja nicht noch, ach und übrigens, ich habe auch noch irgendwie Bücher geschrieben, die sich alle sehr gut verkaufen. Und ich habe übrigens auch noch das und das gemacht. Ach und übrigens, ne, hier ist der andere Social-Media-Account und Kaffee habe ich auch noch.
Weißt, ja, Kaffee, sehr leckere Kaffee übrigens, wenn ich das anmerken darf. Den kann man auch bestellen bei Caventura.com, glaube ich.
Ich finde, es ist immer wieder schön, mit dir Podcast zu machen.
Oder? Weil ich einfach, ja,
als würde man mit so einer entsprechenden Werbetafel
sprechen. Ja, weil ich aber das auch so elegant mache, finde ich. Ne?
Findest du?
Total.
Ja, elegant wie so eine Brechstange.
Nein, aber das finde ich wirklich spannend. Und ich finde es auch gut, dass die Tour finanziell so gut läuft. Und das sieht mich natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen. So, dass die Zuschauerzahlen sind echt gut. Und das finde ich schon, macht auch Spaß.
Das ist echt ein Ding, ne? Das finden Leute immer so komisch, wenn man das dann offen sagt. Aber meine Fresse, bin ich froh, dass es gut läuft. Weil 23 war so, also nach 2 Jahren Corona und dann diesem extrem schlechten Wirtschaftsjahr, dass einfach Künstler und Selbstständige und viele andere auch einfach mal echt in den Hintern, aber ganz, du weißt schon.
Ja, ja.
So, und das ist
23 war aber generell ein schwieriges Jahr. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal lustigerweise, ich weiß gar nicht warum, habe ich meine BWA geguckt. Also, falls du es nicht wisst, was in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, ich habe so ein Bohrungsprogramm, was halt immer sagt, wie viel Kohle du dieses Jahr verdient hast. Da habe ich echt letztes Jahr gesehen, dass ich habe dieses Jahr schon fast so viel verdient wie im letzten Jahr in Summe. Mhm. Und weil letztes Jahr, was auch bei allen, die ich kannte, war letztes Jahr echt brutal schwer, so, ne?
Ich kenne auch keinen, der sagt, Mensch, 23 war richtig gut.
Also. Und das Schlimme ist ja, dass man dann denkt, so geil, und dann denkst du gleichzeitig, scheiße, dann kommt ja übernächstes Jahr die Steuer und will wieder unfassbar viel für Vorsteuer haben. Und denkst du, es ist als Selbstständiger echt scheiße, weil du immer, wenn du denkst, läuft's gut, läuft's halt 2 Jahre später unfassbar viel Vorsteuer von Erfolg von vor 2 Jahren. Und dann läuft es vielleicht gerade das ja nicht so gut. Also das ist echt so, da ist Angestelltsein doch schon von Vorteil.
Vor allem ich zahle mich ja eh schon dumm und dusselig an Vorsteuer. Zahlst du eigentlich Vorsteuer?
Ja, klar zahle ich Vorsteuer, sonst soll ich ja durchgehen.
Ich dumm und dusselig an Vorsteuer zahlen, ey. Und jetzt kommt von dir dann die Nachricht übrigens irgendwie, wir müssen noch mehr Vorsteuer zahlen. Und ich denke so, Alter, ich zahle schon eine Niere an die verfickte Vorsteuerkram. Und dann ist ja nicht nur das, ne? Hier KSK kam ja auch um die Ecke hier, Künstlersozialkasse. Ich meine, das System von der Künstlersozialkasse, super, alles richtig so. Aber dann auch so, die so, ja, wir hätten dann gerne noch ein bisschen mehr Geld. Und ich denke so, ich zahle euch doch schon vierstellig. Naja, gut, ja. Dann bitte.
Das finde ich immer so. Das finde ich immer so spannend, weil das einfach so. Es klingt immer so ein bisschen albern, aber man gibt halt echt auch wiederum viel ab von dem hart verdienten Geld, ne? Also ist ja auch okay. Also, ne, es ist ja auch gut, dass Leute, die Geld verdienen, viel Steuern zahlen. Aber es tut schon echt auch mal weh, finde ich.
Ich finde es immer so lustig, wenn ich dann Kommentare lese von so Leuten, so, die quasi davon ausgehen, dass du als Künstler die das bekommst, was auf dem Ticketpreis steht. Mhm,
ja.
So, wo ich denke, so, das wäre ja schön.
Ja.
Also, das wäre richtig gut, ey.
Da musst du mich auch immer dran gewöhnen, erst eine Zeit lang, dass du denkst, so, wow, du kriegst echt viel Geld. Und dann ziehst du hier die Prozente ab, dann ziehst du da die Prozente ab. Dann musst du natürlich betriebswirtschaftlich ja alles verrechnen, was im Vorfeld dieser Tour und während der, also so Fotokosten, Plakatkosten, also dieser ganze Kram, der muss natürlich betriebswirtschaftlich auf die Einnahmen verrechnet werden, so, ne? Weil du kannst natürlich einfach sagen, geil, ich krieg da echt viel Kohle für den Auftritt, weil das andere musst du ja auch bezahlen, so, ne? Und ist ja nicht so, dass du alles auf den Kopf hauen kannst.
Und natürlich die ganzen laufenden Kosten. Touren ist teuer, ne? Also,
ja, ja.
So, und dann, du willst auch noch Geld haben, du
Raffzahn.
Du Raffzahn, genau.
Die Agentur will Geld haben, die Tour veranstaltet.
Genau, die Agentur will Geld haben.
Zum Glück, die sind nämlich echt gut.
Der Pressemensch will ab und an mal Geld haben. Mein Steuerberater, Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Der Steuerberater will auch
ein paar tausend Euro ständig haben.
Steuerberater ist super, aber Steuerberater ist auch immer so.
Ja,
aber
ist geil.
Steuerberater ist super. Ich habe ja irgendwas festgestellt.
Anwalt will Geld haben, also ist das irgendwie,
ja,
wir wollen alle meine Kohle.
Das finde ich auch immer so, und da geht's ja weg, das Geld.
Und es ist halt alles auf meiner Payroll, ne? Sag mal, das ist ja klar.
So. Steuerberater finde ich übrigens ganz spannend. Weil letztens schrieb einer, Steuerberater gibt es nur in gut und in schlecht. Also in so richtig gut oder in richtig schlecht. Wir haben die zum Glück die Fraktion richtig gut, glaube ich, erwischt. Also da ist doch noch nie was. Ich habe den jetzt auch seit, ich glaube, ich bin seit 20 Jahren bei der Agentur. Du ja noch nicht so lange. Ich habe dich ja irgendwann da mal hinvermittelt sozusagen. Und ich habe noch nie richtig Ärger gehabt, so, ne? Also das machen, die machen mich immer panisch, weil das so Steuerberater sprechen ja so Steuerberater sprechen.
Ich verstehe das ja nicht, ne?
Null.
Es ist ja irgendwie, ich habe ja auch diese ganze Buchhaltungskram, das macht bei mir Felina und bei dir deine Frau, das weißt du, ne? Und ich könnte mich auch, vor allen Dingen das Ding ist, ich finde die alle super nett, die waren ja auch bei der Show schon so und ich finde, der Steuerberater ist total geil, ich verstehe nur nicht, was er von mir möchte. Also wenn er mit mir spricht, schon, aber wenn so Briefe dann, so ellenlange Sachen kommen, und ich denke, was möchtest du denn von mir? Ja. Ich verstehe das nicht, soll ich jetzt mehr zahlen, kriege ich was zurück? Was ist denn das jetzt hier?
Apropos zurückkriegen, ich habe letztens einen Brief vom Finanzamt gekriegt, so, ich denke so, nicht gut. Also man kriegt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich einen Brief vom Finanzamt kriege, kriege ich hektische Flecken.
Es nervt mich übrigens, ich weiß nicht, ob man es hört, dass normalerweise ist hier nie was los, aber jetzt stehen direkt vor meinem Haus, wir sitzen bei mir in der Küche, Leute und unterhalten sich vor der Eingangstür, die Fenster sind offen.
Ja, ich hoffe, man hört es nicht. Also ansonsten stellt er irgendwo vor.
Ich glaube schon, man hört es, aber selbst egal.
Ja. Ansonsten bestellt er, es sind einfach nette Menschen, die da quatschen.
Das Publikum hier.
Ja. Das ist ein Live-Podcast, zum ersten Mal live. Okay. Er kriegt diesen Brief vom Finanzamt, da steht dann drin, hey, schicken Sie mal Ihre Kontonummer, weil für eventuelle Rückzahlungen. Und mein Steuerberater meint so, ey, sag mal, Hase, die korrespondieren doch mit euch sonst. Ja, nee, wenn die eine Kontonummer brauchen, dann ist es ja Datenschutz und so weiter und so fort. Also okay. Und jetzt habe ich von denen Umsatzsteuer zurückgekriegt für 2021. Und die 2021er Steuer ist schon seit einem Jahr rum.
Oh. Du
hast und die haben irgendwie... Geil. Ich weiß es aber immer noch nicht, weil mein Sachbearbeiter ist gerade im Urlaub, da habe ich mit dem Chef gesprochen sozusagen. Und ich weiß nicht, warum ich das, also aus irgendwelchen Gründen lag das da quasi rum.
Das Geld.
Ja, und entweder ist es mir nie aufgefallen oder die haben es mir, also keine Ahnung, also Ende vom Lied ist, ich kriege Geld oder habe schon Geld gekriegt von denen.
Das ist aber immer so eine Sache, ne? Das sagen ja immer Leute, das regen sich da gerne drüber auf, dass wenn der Fiskus was von dir will, dann muss das bis gestern passiert sein. Ja. Wenn du was von dem willst, dauert es ewig. Und ich habe immer gedacht so, ja, das ist natürlich, weißt du, weil du sauer bist auf dich. Aber es ist teilweise wirklich so. Also, wobei ich, naja, Gott, ich hatte schon Buchprüfungen, ich habe schon alles schon durch.
Also ja,
das ist auch klar. Gleich Anfang Corona, Arbeitsverbot und direkt eine Buchprüfung hinterher, wo du denkst, so, genau.
Ja, also das ist schon echt ein bisschen nervig am Selbstständigsein. Aber gut, was soll man, es geht ja nicht darum, dass man meckert, aber Steuer ist schon speziell in Deutschland. Genau, apropos Tour und Schmerzen.
Also deine galanten Überleitungen sind der Hammer, du solltest Moderator werden.
Ja, finde ich auch. Also Tour und Schmerzen. Du hast dich ja geoutet bei Social Media als Schmerzpatientin. Magst du mal, die es nicht mitgekriegt, weil es gibt schon Leute, die vielleicht diesen Podcast hören und nicht oder durch Zufälle reinsniegen oder was auch immer?
Ja, also hallo, mein Name ist Nicole Jäger und ich bin chronisch schmerzkrank. Hallo,
ach so.
Hallo Nicole. Ja, nee, tatsächlich, ich bin chronisch schmerzkrank seit, ich werde jetzt 42, diesen Monat übrigens noch, unfassbarerweise, nächste Woche.
Also du wirst sozusagen in der Podcast schon...
Dann bin ich schon geworden, ne?
Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum...
Nee, das ist ja aktuell vorzeitig, das bringt Unglück.
Aber glaube ich
ohne Ende.
Okay, nein, auf keinen Fall, du hast auf keinen Fall Geburtstag gehabt. Also
gut.
Futur 2, du wirst Geburtstag gehabt haben.
Korrekt, jetzt kann man es endlich mal anwenden.
Wow.
Ja, also ich habe quasi darüber gesprochen, dass ich seit locker 20 Jahren und länger mit chronischen Schmerzen hantiere, um es mal so zu formulieren. Das Ganze ging los irgendwann in der späten Jugend, also als Teenager. Wurde dann anfangs immer abgetan als Wachstumsschmerzen. Im Nachhinein übrigens mittlerweile weiß man, dass das nicht so war, aber ja genau, als Wachstumsschmerzen. Später dann hatte ich ja den Unfall, dann war irgendwie meine Hüfte dran schuld, weil die ja komplett im Eimer ist durch den Unfall. Dann hat man es darauf geschoben, dann hat man es mein ganzes Leben lang aufs Übergewicht geschoben.
Natürlich.
Natürlich, können wir gleich auch mal drauf eingehen. Bis dann irgendwann mal ich durch Zufall eigentlich, weil ich wegen was ganz anderem da war, beim Endokrinologen nämlich, wegen meiner Schilddrüse und des PCOS, das ich habe, wir über Schmerzen gesprochen haben, weil ich ihm halt erzählt habe, dass ich einfach immer Schmerzen habe. Und er der erste Arzt war, der nicht sofort gesagt hat, ja, das liegt natürlich, also es kann ja nur daran liegen, dass sie übergewichtig sind, Frau Jäger, so. Und ich bin nämlich reingegangen, das weiß ich noch, mit dem Satz, passen Sie auf, ich weiß, Sie werden mir gleich wieder sagen, Sie sind halt ein dickes Mädchen und deswegen dies und das und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, ob, ist das so? Muss ich mit Schmerzen leben? Weil aufgrund dessen, dass ich übergewichtig bin, bin ich selber schuld daran und deswegen wird einfach nichts unternommen, weil das war nämlich immer genau das. Also halt quasi, du bist dick und dass du dick bist, ist deine Schuld. Übrigens hat übergewichtig sein nichts mit Schuld zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Und weil das so ist, helfen wir dir auch einfach nicht. Mhm. So, weil das einzige Mittel dagegen ist natürlich abnehmen, mhm. Klar. Und wenn du abnimmst, hast du die Schmerzen nicht. Und das habe ich zu meinem Endokrinologen auch gesagt. Und meinte so, Digi, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, hatte ich, weiß nicht, 150 Kilo schon abgenommen. Ich so, meine Schmerzen sind schlimmer, als sie es jemals waren mit dem Gewicht von über 340 Kilo. Mhm. Hier stimmt doch was nicht. Und er meinte so, ja, das klingt auch irgendwie so. Und außerdem, lass mal darüber reden, dass nicht Übergewicht macht keine Schmerzen, erstmal per se. So, ne? Also das Gewicht an sich oder übergewichtig sein ist, das kommt nicht mit Schmerzen. So, mhm. Du kannst Sachen entwickeln, die dann schmerzen, aber so, dass du permanent unter Schmerzen leidest, ist eigentlich nicht richtig. Mhm. Und dann haben wir, hat er angefangen, es abzuchecken und dann mich dann auch später an den Kollegen weitergeleitet und so weiter und so fort. Und halt ein Schmerztherapeut, der auch Arzt ist. Mhm. Oder ein Arzt, der auch Schmerztherapeut ist, wie auch immer. Und wurde ich dann auf den Kopf gestellt. Also wirklich von alle bildgebenden Verfahren, die du dir vorstellen kannst, über irgendwie Bluttests, noch ein Löcher, Nervenbahn getestet. Das war richtig unangenehm. Dann so die Schmerzpatienten unter uns, die zuhören, was sehr viele sein werden. Denn, wie wir festgestellt haben, gibt es wahnsinnig viele Schmerzpatienten mhm. in Deutschland. Die ganzen Triggerpoints wurden abgetastet. Das sind, wenn man an Fibromyalgie leidet, kurz erklärt, dann kann man das feststellen unter anderem dadurch, dass es verschiedene Punkte am Körper gibt, die der Arzt dann drückt. Und wenn eine bestimmte Anzahl dieser Punkte beim Drücken wehtun, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man ein chronisches Schmerzsyndrom hat. Weil, und das ist nämlich das ganz Spannende daran, deswegen sind wir überhaupt erst darauf gekommen, dass es nicht nur das Gewicht sein kann quasi. Mir tun die Gelenke nicht weh. Ich habe kein Problem mit meinen Gelenken. Also meine Hüfte ist im Arsch, das liegt an einem Unfall. Aber ich habe jetzt keine überdrehten Knieprobleme, ich habe meine Fußgelenke tun nicht weh, meine Gelenke sind es nicht. Es sind die Muskeln und es ist Gewebe drumherum mhm. und es ist ein völlig nicht greifbarer Schmerz. Mhm. Und der ist bei mir konstant. Also ich habe konstante Schmerzen. Ich stehe morgens auf mit Schmerzen, ich gehe durch den Tag mit Schmerzen, ich gehe abends ins Bett mit Schmerzen, ich trete auf mit Schmerzen, mhm. ich arbeite mit Schmerzen, ich mache alles mit Schmerzen. Und die sind relativ hoch. Mhm. Also die sind immer, ich habe ein konstantes Schmerzlevel von an guten Tagen von 3 bis 4 auf einer mhm. Skala von 1 bis 10. Und an wirklich nicht so guten Tagen ist es eher so eine 7 bis 8. Und manchmal ist es so arg, dass ich nicht aufstehen kann. So, also dass ich morgens wirklich warten muss, bis die Schmerzmittel wirken, die auch nicht gerade zu knapp dann sind, um dann weinend aufs Klo zu gehen, mhm. weil es nicht anders geht. Mhm. So. Und damit lebe ich seit, oh Gott, wirklich sehr vielen Jahren schon. Mhm. 1000 Sachen schon probiert. Natürlich, alle möglichen Therapieansätze. Und hangle mich durch mit so einer Mischung aus ich versuche so regelmäßig Sport zu machen, wie es geht. Mhm. Ich bin ja nun auch kein Mädchen, das sich nicht bewegt. Ne? Also ich meine, wir sind auf Tour, ich stehe ja. auf der Bühne. So. Ja. Sport macht es nicht besser, aber kein Sport machen macht es schlechter. Mhm. Deswegen mache ich Kraftsport und Schwimmen. Mhm. Und ich versuche mit der Ernährung ein bisschen was zu machen, weil halt zum Beispiel Zucker dafür bekannt ist, dass es das so ein bisschen triggert und so ein paar andere Sachen auch. Ich verzichte auf ein paar Histamine, ich esse kein Schweinefleisch und so. Also ich versuche da darauf zu achten, dass ich mir selber so viel Gutes tue, wie ich es irgendwie kann. Und sagen wir, wie es ist, Schmerzmittel ohne Ende. Ne?
Ja.
Also ich stehe keinen Tag auf, ohne dass Schmerzmittel ein Thema in meinem Leben sind. Und ich habe das habe ich dir auch schon erzählt, das habe ich in dem Beitrag, glaube ich, auch geschrieben, weiß ich gar nicht. Ich wache 2-3 Mal im Jahr auf und bin schmerzfrei.
Ja.
Komplett schmerzfrei, also oder nahezu komplett schmerzfrei. Das, was ich als Schmerzfreiheit interpretiere. Und liege im Bett und, ehrlich gesagt, klingt ein bisschen cheesy, aber ich habe wirklich Pipi in den Augen vor Glück und denke, jedes Mal denke ich, so fühlt man sich normalerweise, so soll man sich normalerweise fühlen, weil als ich damals auch mit meinem Arzt, auch wenn ich mit dem Orthopäden gesprochen habe, und generell Ärzten, wo ich immer sage, ja, mein normales Schmerzlevel ist so bei 4. Und dann sagte Frau Jäger, das normale Schmerzlevel von Menschen ist 0. Und ich war wirklich so, nein. Weil ich habe, es ist so normal in meinem Leben, dass ich davon ausgehe, Menschen haben halt immer Schmerzen.
Ja.
So, und wenn ich dann mal merke, also wenn ich dann mal keine habe, dann ist das so, kennst du das Gefühl, oder das, ja doch, kennst du bestimmt, du bist in einem Raum mit so einem super lauten Kühlschrank.
Oh ja, das kenne ich ständig von den Backstage-Räumen,
ganz wo wir genau sitzen. Und wenn du das dann aus der Wand rausziehst, und dann ist es plötzlich so unglaublich angenehm still. Und du denkst, oh Gott, so ist das mit dem Schmerzen auch. Nur halt im Sinne von Schmerzen. Also du denkst so kurz mal so, oh mein Gott.
Ja. Ich kenne das ja von den Touren ja auch, weil du ja immer, ist echt ganz spannend, weil man dich so manchmal jetzt zu einer Tour ja schleppen muss, sozusagen, weil du wie so ein Schluck Wasser in der Kurve dann da hinfährst. Und dann, sobald du auf der Bühne stehst, merkt man nichts mehr und du gibst Vollgas und bist dann voll bei und faszinierst die Leute und gehst dann wieder von der Bühne und denkst du, okay, jetzt ist echt, merkt man, das war jetzt ganz schön anstrengend.
Na, ich zahle körperlich, für das, was wir beruflich machen, zahle ich körperlich einen hohen Preis. Da reden wir auch häufig drüber, dass du sagst irgendwie, boah, ich hoffe, wir können das noch lange machen. Wovon ich jetzt erstmal ausgehe, also bis jetzt ist ja kein Ende in Sicht, aber tatsächlich dieses Touren, ständig in anderen Hotelzimmern sein, im Auto sitzen, andere Betten haben und auf der Bühne stehen, ist einfach scheiß anstrengend, auch wenn du kein dickes Mädchen bist. Dafür zahle ich eindeutig einen Preis. So. Ja. Und aber es ist halt, ich kann ja nichts anderes.
Fand ich ganz spannend, dass als du jetzt den Facebook-Post geschrieben hast, Insta und Facebook, haben sich ja tierisch viele auch wiedererkannt und gesagt, ey, ich kenne das. Und auch mit dem, ich bin ja, also der Arzt sagt, ich soll mal abnehmen, dann soll ich wiederkommen und so. Eines fand ich echt dramatisch. Die meinte, die Orthopädin hat dir gesagt, ja, nehmen Sie ab, dann haben Sie keine Schmerzen mehr. Und so, wo sie meinte, ja, wie viele Monate soll ich denn, wie viel abnehmen, bis ich keine Schmerzen mehr haben darf, weißt du? Also du denkst so, ja, gib denen doch Mittel. Also es gibt ja Schmerzmittel.
Ja, vor allen Dingen ist es auch, ach Gott, das Thema ist so groß, ne? Ey, und ich habe mich ja lange drum gedrückt, überhaupt drüber zu sprechen. Auch bei uns beiden ist es ja so, dass ich da relativ wenig drüber gesprochen habe und meistens versuche, es mir nicht anmerken zu lassen, dass ich Schmerzen habe. Zum einen, weil es natürlich mein Thema ist, zum anderen auch, weil es unglaublich privat ist, weil es etwas sehr, sehr persönlich ist und weil du als Schmerzpatient, und da ist es nicht nur bei dicken Mädchen so, ich habe jetzt mittlerweile schon mit allen möglichen Menschen gesprochen, auch ganz schlanke Menschen, junge, alte und so weiter. Schmerzen haben immer ein bisschen was damit zu tun, dass man dir erstmal nicht glaubt. So, das sind erstmal so, also du bist für Schmerzen wahlweise zu jung oder zu alt oder zu groß oder zu männlich oder zu dick oder zu dünn. Also es ist immer so, ja, das hat einen anderen Grund. Also ja, Schmerzen haben einen Grund, aber der hat selten was mit der Optik zu tun so, oder mit dem Alter. Und dass wenn du eine Begleitsymptomatik hast oder eine Begleiterkrankung oder eine Begleiterscheinung, wie zum Beispiel du bist ein übergewichtiger Mensch, dass du sofort auch damit konfrontiert bist, dass es was mit Scham zu tun hat, mit Schuld, du bist schuld. Und ich sag's nochmal, was nicht stimmt. Ja. Aber trotzdem hast du das total häufig und das tragen Menschen mit sich rum und dann redet man nicht drüber und ich ja auch nicht. Und ich will nicht über meine Schmerzen definiert werden.
Ja.
Und das war ein riesenlanges Gespräch zwischen dir und mir auch, bevor ich gesagt habe, machen wir es öffentlich oder nicht. Und ich habe bis zum Schluss Bedenken gehabt, Deshalb weißt du ja noch, dass ich gesagt habe, Alter, ich habe keine Ahnung, was passiert, ey. Weil ich möchte nicht, ich muss richtig ranklotzen für das, was wir machen. So, für die Karriere, die wir haben, da lassen wir beide sehr viel federn. Und das ist auch okay, ist keine Beschwerde, das ist einfach nur eine Tatsache. So. Und wir strugglen eh, weil ich bin eine Frau, das ist schwierig in diesem Business. Ich bin eine dicke Frau, das ist ein richtiges Problem. Und jetzt bin ich auch noch offiziell eine kranke dicke Frau. So, das heißt, ich bin eine, die mit chronischen Schmerzen handhabt. Und ich weiß ja, wie Menschen darauf reagieren. Die erste Reaktion, die auch du gerne mal gehört hast, ist, ja, das liegt am Gewicht, ne? So, und ich will, das ist mir so wichtig, deswegen versuche ich immer so ein bisschen so zu tun, als wäre das alles okay. Ich will nicht, dass mich jemand anguckt und Mitleid empfindet. Boah, ich ertrage das nicht. Und deswegen haben wir so lange nicht drüber gesprochen.
Aber ich glaube, du bist ja eh in 1000 Schubladen drin, ne? Du bist ja eh die Fette. Also so, dann kannst du auch noch die Fette mit Schmerzen sein. Also am Ende ist auch scheißegal, weil die Leute, ich hasse diese Gesellschaft inzwischen wirklich so für ihre Verachtung dicken Menschen gegenüber. Weil das einfach so diese Ignoranz, dieses. Und auch so pseudo-intellektuelle Menschen, die dann immer einfach so einen rumschwurbeln und über Gesundheit irgendwie. Man dürfe das ja auch nicht verharmlosen.
Ja, Menschen benutzen halt das Wort Gesundheit, um dahinter ihre Abneigung gegenüber dicke Menschen zu verstecken. Ja. Weil die Gesundheit an sich interessiert dich nicht. Komm mir nicht mit der Krankenkassen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Krankenkassenbeiträge ich zahle. Also Schnauze, weißt du?
Ja, ja. Und auch so dicke Menschen finden in der Öffentlichkeit auch nicht so richtig statt, es sei denn, es sind Problembären und so, weißt du, also das ist alles, es ist so, es widert mich so an, deswegen, ich finde es aber gut, dass du dich da öffentlich gemacht hast, weil das auch für viele so ein, im doppelten Sinne so ein Pain Relief, glaube ich, war, ne, weil die halt irgendwie sich gesehen gefühlt haben und es ist ja auch mal schön, wenn man nicht einsam ist, weil Schmerzen machen, glaube ich, auch sehr einsam. Und ich habe das ja ein bisschen lustigerweise, als wenn es abgesprochen gewesen wäre, habe ich mich ja im Hotel in Leipzig in der Dusche auf Schnauze gelegt oder beziehungsweise auf die Schnauze, sondern auf den Rücken und habe einen eingebrochenen Rückenwirbel gehabt. Und dann waren wir ja die ganze Zeit noch auf Tour und mit Mörderschmerzen. Ich will es gar nicht ausführlich machen, das war schon echt scheiße. Und mit meinem Arzt gesprochen, der im Urlaub war, mit dem ich ja befreundet bin. Und am Ende war das halt so, was ich hätte machen sollen, wäre zu Hause liegen und stehen im Wechsel, was ich gemacht habe. Ich war mit dir auf Tour und habe aber ansonsten am Schreibtisch gearbeitet und versucht zwischendurch viel aufzustehen und mich mit Schmerzmitteln irgendwie voll gepumpt. Schmerzmittel sind einfach das Geilste, wenn man Schmerzen hat. Und das wäre so ein bisschen, als wenn mich das Schicksal mit dir so ein bisschen co-bonden würde bei dem Thema. Aber da habe ich auch gemerkt, wie sehr Schmerzen und auf der anderen Seite Schmerzfreiheit das Leben bestimmen. Ne?
Ja. Ja, und vor allem auch, es ist so schwer, sich mitzuteilen. Also mir fällt es schwer, weil ich, auch da haben wir ja viel drüber gesprochen, dass ich ja, also ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, in einem Elternhaus quasi, in dem Schmerzen als Schwäche galten. Also halt, dass es immer hieß, irgendwie, solange es nicht blutet, kann es ja nicht wehtun und stell dich nicht so an und das geht schon wieder weg.
Indianer kennt keinen Schmerz?
Ja, auch.
Das habe ich ständig gehört als Kind.
Ja? Ja, ja. Ja, ja. Oder wenn du verheiratet bist, ist alles wieder gut.
So, nee, das habe ich nicht gehört.
Bin mittlerweile geschieden, seit Jahren schon geschieden und es ist gar nicht gut. Also es ist sehr vieles ist sehr, sehr gut, aber nicht die Schmerzen. Nee, und das ist immer so, jammer nicht, stell dich nicht so an. Das ist einfach so ein sich anstellen, aka Schmerzen haben und das auch mitteilen, war nicht gern gesehen. Und ich wurde auch nicht ernst genommen. Also null. So. Und dann bin ich später mit der Thematik rumgelaufen und dann ging es halt immer darum, es ging immer nur um diese Gewichtsfrage. Und ich das so häufig gehört habe, dass ich selber dazu übergegangen bin, mir selber nicht zu erlauben, Schmerzen zu haben. Also ich habe sie zwar, aber ich erlaube mir nicht Schonung deswegen, im Gegenteil. Sondern ich mache mehr und tue umso mehr so, als hätte ich keine Schmerzen, mache alles einfach unter den gleichen Bedingungen wie anderen auch. Mit on top, ich habe einfach diese Schmerzen und internalisierter Fettenhass. Man muss es mal so sagen. Also dieses, das ist, was gemeint ist, ist, man kennt, ich glaube, viele Leute kennen das, dass man gerne mal aus den eigenen Reihen angegriffen wird. Mir passiert das im Social Media Bereich ja ganz gerne mal, dass so Dicke und ehemals Dicke, die schlimmsten Hater teilweise sind, weil es diesen internalisierten Hass gibt. Das heißt, der Hass gegen sich selber, den man selber gar nicht so den man nicht so aktiv wahrnimmt, den man erst wahrnimmt, wenn man, sobald man anfängt, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich für ein Problem, dass ich hier andere Leute irgendwie komisch begutachte, obwohl ich ja selber einer von denen bin quasi. Und das hast du, das hast du auch gegen dich. Also in dem Moment, wo du glaubst, so, ja, die haben bestimmt recht. Also ich muss ja Schmerzen haben, wenn ich dick bin. Es muss ja meine Schuld sein. Ja. Und wenn ich abnehme, ist das weg. Bis dann irgendwann mal ein Arzt zu mir gesagt hat, nicht nur einer mittlerweile, aber damals war es der erste, der gesagt hat, sie könnten 15 Kilo Untergewicht haben, sie hätten genau die gleichen Schmerzen, wenn nicht sogar schlimmere. So, das geht nicht weg.
Das, ach was, können, nein, das liegt am Gewicht. Ja, ja, so, genau. So. Der soll doch mal nicht reden.
Ja, genau, genau. Das, der hat das nur gesagt, damit
genau.
Damit ich ihn sympathisch finde, genau. Ja. Nee, aber, und das Lustige ist nämlich, ich habe es ihm nicht geglaubt. Das war sehr, sehr witzig. Ich weiß es noch, dass ich da saß und ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich glaube, das habe ich in den Beitrag sogar mit reingeschrieben, dass ich gedacht habe, so, ja, das sagt er jetzt nur so. Weil er sich ja aus irgendwelchen völlig nicht nachvollziehbaren Gründen mit mir gutstellen muss. Nee, natürlich nicht. Sie hat es nicht nur so gesagt. Auch die folgenden Ärzte haben das natürlich nicht nur so gesagt. So, aber es hat mir so schwer gefallen, oder es ist mir so schwer gefallen, über so viele Jahre hinweg, das selber auch zu akzeptieren. Also Schmerzen haben und diese zu akzeptieren, ein Problem haben und das zu akzeptieren, das sind zwei verschiedene Paar Dinge. So, und für mich geht es jetzt quasi erst los, deswegen auch der Post, es für mich anzunehmen. Also nicht ständig so zu tun, als wäre ich Superwoman, sondern zu sagen, ich kann nicht. So, oder zu sagen, heute ist wirklich ein schlimmer Schmerztag. Mittlerweile mache ich das ja. Mittlerweile, du fragst mich morgens, wie geht's dir? Und ich sage, heute ist ein schlimmer Schmerztag. Ja. Und dann wissen wir, okay, heute bin ich nicht ganz so leistungsfähig wie sonst teilweise. Oder heute ist einfach, heute ist einfach alles ein bisschen schwieriger oder es muss noch ein bisschen mehr Schmerzmittel rein als eh schon. Bin ich eigentlich launisch, wenn ich Schmerzen habe? Findest du, ich bin...
Du bist doch immer launisch.
Oder? Also für immer also, kacke.
Was? Bei mir bist du immer kacke. Aber ich bin auch von Berufs wegen der Punching Ball, das ist schon okay. Also weil man den ganzen Tag funktionieren muss.
Bei mir bist du immer kacke. Da verhältst du es aber jetzt seit 20 Jahren aus, Digga.
Ja, alles gut.
Bei mir bist du immer kacke.
Das ist halt von Beruf. Das ist so ein Wichser, ey. Ist halt von Berufs wegen muss ich das ja auch machen.
Bei mir bist du immer kacke. Ja.
Ist doch so. Du mich teilweise anmaulst. Dann stehst du aus und bist zu allen nett.
So, ja, du bist ja auch scheiße. So nennen wir den Podcast. Ey. So, mir bist du immer kacke. Ja.
Wir mal ehrlich jetzt. Ja, nee, also ist ja
mein. Ich versuche nämlich jetzt nicht zu sein, außer zu dir. Aber.
Ja, ja, ist ja mein Beruf, dass ich das aushalte. Und das ist ja auch völlig okay, dass ich da mal irgendwie. Also du bist ja nach außen einfach sehr nett zu allen zugewandt und so. Ja. Und da ist ja auch völlig okay, dass du intern zu mir einfach auch mal kacke bist, wie du halt so bist.
Es gibt Situationen, da fällt es mir nicht so leicht, aber du bist so ein Hate, Alter. Wie lange bist du schon mein Manager morgen nicht mitgerechnet, Digga?
Was ihr nicht wisst, die Frau ist ein Monster.
Weht ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag.
Wir haben keinen.
Das ist richtig, das ist ja das Schlimme. Hätte ich ja nicht mal los. Es gibt Situationen, da fällt es mir schwer, aber das ist meistens dann. Also nett zu sein, das ist meistens dann, wenn Social Interaction und Schmerzen zusammenkommen. Also wenn mir Menschen auf den Sack gehen und ich auch noch starke Schmerzen habe, also so wie du an jedem Tag eigentlich, aber wenn das zusammenkommt, dann ist es immer so, oh, dann bin ich immer zu dir immer so, kannst du mir den bitte vom Hals halten, ich raste hier auch so. Also, wobei ich versuche immer nett zu sein. Ja. Manchmal merkt man es mir an, zumindest wenn man mich sehr, sehr gut kennt, wenn es so langsam Richtung, das ist jetzt hier jetzt Stunde 3,5, die ich hier jetzt stehe, also so am Signiertisch zum Beispiel. Ich glaube, das merkt man nicht, wenn man mich nicht kennt, wenn man es nicht weiß. Jetzt in diesem Fall oute ich mich jetzt natürlich. Ja. Aber Bühne ist halt, ich stehe da über 2 Stunden auf der Bühne und dann gehe ich nach hinten, trinke einen Schluck, mache mir die Haare, rette vom Gesicht, was zu retten ist und dann geht es nach vorne an den Signiertisch. Und dann stehen wir da einfach nochmal eine Stunde.
Ja, ja.
Und die Stunde ist hart. Ja. So, weil da fährt, also auch die besten Schmerzmittel lassen irgendwann nach und dann fährt das System langsam runter, das Adrenalin fährt runter.
Ja, du nimmst ja vor der Show ja nie Schmerzmittel.
Das ist das nächste Thema, aber auch, weil ich sie halt dann an Showtagen oder an Auftrittstagen oder an Kamera vor der Nase Tagen, also Dreharbeiten oder so, nehme ich sie nur morgens. Stehe ich, weil ich sonst käme ich nicht in den Tag. Dann nehme ich sie morgens, dann nehme ich sie den ganzen Tag nicht mehr, weil ich unter jeder Form von Einfluss nicht vernünftig arbeite. Ja. Also zumindest möchte ich das nicht. Ich glaube, es würde keinen Unterschied machen, oder keinen großen, aber ich möchte das nicht. Deswegen kein Alkohol, aber nicht mal Schmerzmittel. Und das macht das natürlich hart dann. So nach 3 Stunden ist irgendwann so, okay.
Ja. Apropos Schmerzmittel, es kam nach deinem Post auf mich als Management eine Firma zu, von jemand, den ich kannte, der das mitgekriegt hatte. Mhm. Hatte einen Kontakt zu mir aufgenommen, weil sie mit dir mal sprechen wollten. Und Achtung, das ist jetzt keine Werbung, was wir machen. Wir kriegen für diesen Podcast kein Geld. Aber wir reden über eine dann bezahlte Kooperation, die bei Nicole auf den Social-Media-Plattformen stattgefunden haben. Weil es kam, also deswegen betrachtet das offiziell als Werbung, auch wenn wir dafür kein Geld bekommen für diesen Podcast. Weil
das war jetzt ja gar nicht verwirrend.
Wir reden jetzt unbezahlt über eine bezahlte Kooperation, so rum.
Ja, ja, bis dazu kam und so ein Kram.
So, ne? Also, und weil es kam die Plattform weed.de auf uns zu, also weed.de auf uns zu und fragte, ob du nicht mal ein Informationsgespräch machen möchtest zum Thema medizinisches Cannabis und die Leute dann auf die Patientenreise ein bisschen mitzunehmen. Mhm. Dieses Gespräch hat stattgefunden und mit der Nike von weed.de, das ist auf dem Instagram-Kanal von weed.de auch noch nachzusehen, das ist eine Stunde das Gespräch.
Das war ein sehr cooles Gespräch. Das war
ein sehr cooles Gespräch und da ging es um alle so Aspekte von medizinischem Cannabis, so, ne?
Ja, und auch um Schmerzen, ne?
Genau, und Schmerzen und so. Wirklich sehr interessantes Gespräch.
Und Schmerzerfahrung. Und vor allen Dingen, und das fand ich sehr schön, dass Nike und ich sind ja komplett unterschiedliche Typen. Mhm. Falls Nike das hört, Grüße gehen raus, tolle Frau. Aber die halt auch Schmerzerfahrung gemacht hat, genau wie ich, mhm. völlig aus einem völlig anderen Spektrum und übrigens groß und schlank ist. Ne?
Genau. Also. Das Gespräch gibt es, ich glaube, weed.de official, bei Instagram heißt der Kanal. Wie gesagt, die Plattform selber, weed.de, ist eine Plattform, die Kontakt herstellt zu Ärzten, die sich spezialisiert haben auf den Einsatz von medizinischem Cannabis aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem ein sehr großer Faktor ist wohl Schmerz. So, also medizinisches Cannabis wird bei Schmerzen sehr oft eingestellt. Das heißt, die vermitteln da Ärzte. Das kann entweder telemedizinisch stattfinden oder im Vorortgespräch. Und du kriegst auch eine Vermittlung dann entsprechend zu Apotheken, die sich auf Cannabis bestellen, weil du kannst halt nicht zu irgendeiner Apotheke gehen und sagen, hey, ich hätte gerne jetzt mal ein bisschen Cannabis, weil ich bin jetzt Schmerzpatient, ich habe das verortet bekommen, sondern du brauchst du wahrscheinlich speziell, also es gibt zumindest spezielle Apotheken, die sich darauf spezialisiert haben.
Ja, das hat tatsächlich nicht jede einfach.
So, gut. Genau. So. Und weed.de ist da eine Plattform, die versucht da sozusagen das zu vermitteln. So. Ja, und du hast ja, glaube ich, jetzt für dich entschieden, dass du mal versuchen willst, ob das medizinisches Cannabis für dich eine Option ist, ne?
Ja, tatsächlich ja. Und ich weiß selbst noch nicht so genau, wie das wird. Also natürlich weiß ich nicht, so, weil ich habe ja gar keine Cannabis-Erfahrung. Ich hab dreimal in meinem Leben, also wirklich, kannst du an einer Hand abzählen. Klar, drei. Also irgendwie Cannabis ausprobiert. Alle Male, bis auf eine Ausnahme waren die alle in der Jugend, also zweimal irgendwie. Und ich fand es jetzt, ich rauche halt nicht. Ich will auch nicht damit anfangen zu rauchen und habe deswegen auch nie gekifft. Also ich war nie eines der Cool Kids irgendwie. Ich habe nie konsumiert und hatte es einmal von einer Freundin damals, die hatte es mitgebracht, weil ich so super üble Rückenschmerzen hatte. Es kam so eine Mischung aus meinem Standardschmerz plus ein Schub plus ich hatte einen Hexenschuss. Also es ging alles so und ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Ich dachte, ich habe so Schmerz, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die kam vorbei und die hat nämlich medizinisches Cannabis gehabt. So, also aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum. Die hat irgendwas, ich glaube, die hat Gicht, Rheuma, irgendwie sowas. Und die hat es mitgebracht gehabt und meinte so, hey, wie wäre ich für das mal eine Idee, weil das hilft ihr total. So. Ja. Und da kam ich über diesen Gedanken quasi das erste Mal mit dem Thema in Berührung, dass Cannabis nicht die Partydroge, sondern Cannabis im Einsatz von Schmerztherapie. Mittlerweile schon mehrfach, weil ein Bekannter von mir ist krebserkrankt und bekommt Cannabis während der Chemotherapie und so weiter und so fort. Und habe damit über Bande häufiger mal Kontakt gehabt, das mal quasi von anderen Leuten zu hören. Habe es aber auch da nicht, da fand auch kein wirklicher Konsum irgendwie statt. Und habe erst gedacht so, okay, ja, probieren wir mal aus. Aber ehrlich gesagt, es hat nach allem, was ich gehört habe, scheinbar viele Benefits. Und mehr als dass ich damit nicht umgehen kann, weil ich es nicht mag oder es bei mir nicht hilft oder es irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass es mich beim Konsum, also dass es mich irgendwie behindert, kann ja nicht passieren. Aber ehrlich gesagt, ich nehme jeden Tag relativ hochdosiert Schmerzmittel. Mhm. Also hochdosiert genug, dass mein Arzt sagt, puh, alter Schwede, okay, müssen wir mal gucken. So. Das hat 1 Million Nebenwirkungen. Mhm. Das ist richtig schlecht für die Leber und die Nieren.
Ja.
Und also das irgendwann zerlegt mich das. Insofern muss es auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht sowieso irgendeine Form von Alternative geben.
Gucken wir mal, ne? Bin mal gespannt, ob da Cannabis gut. Also wir reden, ne, nur damit das nochmal klar ist, für alle, wir reden jetzt nicht über Nicole zieht sich jetzt einen Joint rein und guckt mal, was Nicole passiert, sondern wir reden über eine medizinisch, also wenn das denn von dem Arzt verordnet wird, dass der Arzt dann medizinisches Cannabis in irgendwelchen Dosen verordnet, wo du halt nicht breit durch den Tag läufst, sondern wo du idealerweise einfach weniger Schmerzen hast. So, ne? Also genau. Deswegen.
Es soll ja nicht, also man muss auch dazu sagen, natürlich, es können sich auch viele Leute vorstellen, die schon mal Kopfschmerzen hatten und deswegen die Ibuprofen nehmen. Schmerzmittel wirken bei Menschen, die Schmerzen haben, anders, als wenn du keine Schmerzen hast und Schmerzmittel nimmst. So, das heißt, diesen Effekt, den manchmal Leute haben, wenn sie nie Schmerzmittel konsumieren und dann plötzlich eine 600er Ibu nehmen und das Gefühl haben, sie schweben auf Watte, habe ich nicht.
Ja.
Ich kann 800 Ibu einwerfen und ich spüre erstmal kaum einen Unterschied, so, weil das Schmerzmittel-Level so hoch ist. Es ist ähnlich beim Konsum von Cannabis. In dem Fall geht es für mich nicht, weil ich auch tatsächlich kein Interesse am Highsein habe.
Ja.
So, also das ist nicht... Das hat mich noch nie, hätte mich das gebockt als Jugendliche, dann wäre ich da schon hängen geblieben. Weißt du, das hat mich nicht.
Genau.
Aber diese Schmerzspitzen, wenn es das wegnehmen kann, das wäre schon.
Genau, das ist halt aber nochmal auch wichtig, dass man das, glaube ich, auch klar macht, dass es eben nicht geht, alle kiffen sich jetzt die Birne breit und dann gucken wir, was passiert, sondern das ist mit Ärzten, das ist ja ähnlich genauso wie mit Morphium oder so, ne? Also Morphium ist ja auch eine schwere Droge. Aber wenn du richtig Schmerzen hast und Morphium kriegst, wird das von deinem Arzt verordnet. Dann ist das halt alles eine medizinische Wirkung. So, ne?
Ja, also ich werde jetzt nicht zum Partykiffer. Ich wäre auch ein sowas von nicht ernstzunehmender Kiffer, muss man auch sagen. Ne?
Ich finde das auch spannend, wenn ich das immer so mitkriege, weil irgendwie haben ja zum Thema Cannabis-Legalisierung auch, was so Spaß-Cannabis angeht, alle eine Meinung. So. Und ich denke mir immer so, ich habe da überhaupt keine Meinung zu. Ne? Also es gibt ja... Leute, die sagen, ja, das muss jetzt alles legalisiert werden. Dann gibt es Leute, die sagen, das ist aber schwierig und Jugendschutz und so.
Mhm.
Ich habe da echt keine Meinung zu, weil ich da kein Experte bin. Ich bin weder Jugendschutzexperte noch Drogenexperte und es interessiert mich auch einfach nicht, weil ich irgendwie keinen Bock auf Cannabis habe, weil ich auch nicht rauche, nicht mehr.
Mhm.
Was ich so lustig finde nur, dass wir es geschafft haben, das so kompliziert zu machen, dass ich selber nicht mitkomme, was jetzt ist mit irgendwelchen Social Clubs und dann musst du da Mitglied sein und dann darfst du bis so und so viel, aber du darfst keine Samen aus dem Ausland bestellen. Ich glaube, du darfst überhaupt keine Samen haben. Oder ich denke so...
Doch, ich glaube mehr als du. Aber ja, es wirkt ein bisschen so, als jetzt ist Bubat jetzt legal, quasi, wie ich da gelesen habe bei der Tagesschau. Bubat jetzt legal. Aber... Keiner weiß, was man macht. Also es konsumieren genau die gleichen Leute vorher auch und die beziehen wahrscheinlich auch immer noch genauso wie vorher, weil ja keiner weiß, wo du es herbekommst.
Ich finde, das ist so, da merkt man, da merkst du, was in Deutschland falsch läuft. Also ich will überhaupt keine Meinung. Ich habe überhaupt keine Meinung zu Cannabis-Legalisierung, weil ich einfach nicht rauche. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist wichtig, dass das legalisiert wird, weil das macht den Schwarzmarkt kaputt oder Leute sollen Recht auf Rausch haben. Kann man so sehen, oder man kann sagen, nee, das sollte man nicht, weil das ist führt zu mehr Konsum und Jugendliche ganz andere.
Wenn du Alkohol hast, kannst du auch
das. Völlig egal. Auch nicht, aber dann trefft doch eine Entscheidung und die Entscheidung ist dann entweder, es bleibt alles illegal oder es wird legal, dann hast du Fachgeschäfte, wo du reingehen kannst, dann kannst du das zeuchern, dann darfst du das zu Hause in deinen Privatwohnungen konsumieren. Aber nur, wenn keine Kinder dabei sind. Aber wir schaffen das, so ein unfassbar komplexes, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wer überhaupt wann, wie, in welchen Geschichten irgendwie.
Ey, wäre Weed.de nicht auf dich zugekommen, hätte ich da auch gar keinen Plan. Also das Einzige, was ich jetzt weiß, ehrlich gesagt, also so viel weiter bin ich auch noch nicht, ist einfach, es gibt Ärzte, klar, das wusste ich schon vorher, aber es gibt Ärzte, die sich mit Cannabis als Heilpflanze auskennen, also halt auch in schmerztherapeutischem Sinne, was ja auch gar nicht so leicht ist, das rauszufinden, wo finde ich die? Und dass es Apotheken gibt, die mit denen zusammenarbeiten. So, aha, ja. Okay.
Ja, aber das ist ja schon mal echt wichtig, ne? Weil die auch telemedizinische Betreuung anbieten. Mhm. Also sprich, du kriegst einen Videocall und kannst dann mit dem Arzt über deine Krankengeschichte reden, weil ja eben auch nicht in jeder Stadt zwingend ein Arzt oder eine Ärztin vorhanden ist, die sich mit dem Thema auskennt. Weil wenn man in Klein-Kleckersdorf auf dem Dorf wohnt, dann will jetzt den Hausärzten auf dem Land nicht zu nahe treten, aber das sind natürlich da nicht alle Spezialisten bei dem Thema und auch in der Stadt nicht so, ne? Ist ja ein relativ neues Thema. Also, dass das jetzt als wissenschaftlich wirklich auch mal nach Deutschland kommt. Das VDE finde ich echt eine gute Plattform, dass man da einfach mal auch dem medizinischen Thema sich nähern kann und gucken kann, ist das eine Option für mich und macht das weniger Schmerzen? Weil das wäre ja toll, wenn du weniger Schmerzen hast und weniger Schmerzmittel konsumieren musst, wäre es ja ein Traum.
Was ich so geil daran finde, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, A, bin ich Schmerzpatientin, B, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten und ich bin auch noch soziophob, also ich Menschen, die ich nicht kenne, machen mir erstmal irgendwie ein ungutes Gefühl. Telemedizin nimmt ein bisschen so den Druck raus. Mhm. Also gerade wenn du so dieses, du gehst zum Arzt, du wirst erstmal daran beurteilt, wie du aussiehst, das fällt weg bei Telemedizin, weil das ist zwar auch mit Kamera und so, aber du hast nicht dieses Exponierte und wenn du dann, ich hoffe, dass es geil wird, allein für das Gespräch habe ich schon Bock drauf, weil ich denke so, ja, okay, come on. Wenn ich Schmerzen habe, kann ich trotzdem mit dem Arzt sprechen an dem Tag, weißt du? Es ist nicht so, oh Gott, ich muss jetzt aber hier das einwerfen und dann wird das eine Riesenherausforderung und dann muss ich mich dem psychisch auch noch stellen. Weil sehr viele Menschen, die schon lange Schmerzen haben und schon häufig damit konfrontiert wurden, abgelehnt zu werden bei irgendwas, du bist einfach nervlich am Ende, sagen wir mal, wie es ist. Also für mich ist die Idee, zum Arzt zu gehen, ich habe tolle Ärzte, ich muss es mal sagen, ich liebe die Ärzte, die ich jetzt habe, die sind alle top irgendwie. Aber wie lange habe ich dafür gesucht, ein paar hast du besorgt und so weiter und so fort. Viele Gespräche waren nötig und trotzdem stresst mich der Gedanke, zu einem neuen Arzt zu gehen total. Und zwar in einem Maße, dass ich sage, ich gehe, wenn du nicht mitkommst, gehe ich da nicht hin, weil mal habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann diesen psychischen Kram noch mitzuschleppen, dass du denkst, oh, ich kann mich dem heute nicht stellen. Ich kann heute nicht hören, dass ich das letzte Stück Scheiß in deinen Augen bin, weil ich übergewichtig bin. Ich kann heute nicht. Ja. Das fällt bei Telemedizin weg.
Generell, ich hoffe, dass das mehr wird. Generell ist ja Telemedizin auch in allen anderen Bereichen, geht ja nicht nur um Cannabis und Schmerzgeschichten, finde ich echt eine gute Option, auch für Leute, die auf dem Land sind oder was heißt auf dem Land, also die vielleicht auch Schmerzen haben beim Rausgehen oder ältere Menschen, die nicht mehr so fit sind oder alleinerziehende Mütter, genau, oder und Väter, wo du einfach auch nicht die Möglichkeit hast jetzt oder die Zeit zu sagen, ich gehe jetzt eine Stunde, fahre ich da vielleicht hin, dann sitze ich da anderthalb Stunden noch im Wartezimmer, je nachdem, wie es organisiert ist, dann bin ich da 20 Minuten im Gespräch und muss wieder nach Hause und zu sagen, ich habe jetzt einen telemedizinischen Termin um 18 Uhr vielleicht und habe dann da meine 10, 15, 20 Minuten, wo ich mit der Ärztin, dem Arzt drüber sprechen kann. Das ist ja super. Also das geht natürlich nicht für alle Bereiche. Wenn du dir jetzt was gebrochen hast oder da muss eine Untersuchung gemacht werden, jetzt wo ich meinen Rücken irgendwie, ne, wo geröntgt werden musste und wo genau gefühlt werden musste, was ist denn da? Da nützt mir natürlich keine Telemedizin. Aber wie oft fasst dich denn der Arzt mal an?
Ja, aber auch das Ding ist, auch Telemediziner haben ja eine Praxis. So, ja. Also die, so weil ich das jetzt gesehen habe, eine Praxis. Und du hast ja dadurch die Chance, bei dem Arzt schon mal vorzufühlen, ob du mit dem warm wirst oder nicht.
Ja, ja.
Du hast den Erstkontakt, den kannst du in deiner gewohnten Umgebung machen. Ich finde, das ist so viel wert. Das machen ja jetzt auch ganz viele Hautärzte, machen das ja auch, dass sie sagen, hier, pass mal auf, Telemedizin und schicken uns einfach ein Bild, dann können wir schon mal das abchecken und so. Für das geht voll mit der Zeit, das ist irgendwie richtig
gut. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin ich habe verschiedene Blutdruckmedikamente, wenn ich damit nicht mehr irgendwie fein bin oder so, oder dann kann ich mal mit dem Arzt sprechen und der sagt dann vielleicht, okay, pass mal auf, nimm mal jetzt eine halbe davon weniger. Und dann gehe ich natürlich dann regelmäßig dahin. Das ist ja völlig logisch. Ja. Aber es gibt ja halt, es gibt ja eine Option mehr, so, ne? Ja. Das ist jetzt wie so durch die ganze Pandemie-Geschichte Videocalls, die ja eingeführt wurden. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht mehr alle treffen sollen, sondern, dass du eine Option mehr hast, so. Und wenn man sich überlegt, wie viele Ärzte demnächst in Rente gehen werden, dann wird es gar keine Möglichkeit mehr geben, dass alle da bei einem Arzt sind.
Ja, und es ist natürlich auch, ehrlich gesagt, total im Geiste des, wenn du nicht mit kranken Menschen in einem Zimmer hocken musst, mach mal nicht. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich also schon vor Corona immer frage. Ich fand Wartezimmer schon immer merkwürdig. Ich muss es mal sagen, ich finde Wartezimmer beim Zahnarzt egal, aber wenn da alle sitzen, schniefen und keuchen, denke ich immer so, oh Gott.
Ja, oder dass es jetzt das E-Rezept gibt, was ja, also das E-Rezept ist ja, ich habe das ein bisschen verfolgt, weil ein Bekannter von mir ist bei der Ärztekammer auch und so, deswegen habe ich die Einführung. Und das ist aber auch irgendwie alles ja ganz komplex gewesen aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, weil es ja eigentlich nur ist, dein Arzt schreibt dir ein Medikament auf, ein Folgemedikament, und früher musstest du ja immer in die Praxis und musstest das abholen und dann zur Apotheke, und jetzt kann dir das zack auf deine Krankenkassenkarte spielen und du kannst es abholen. Also wo denkst du, also
wie geil ist das, oder?
Aber dass das im Jahre 2024 eine Neuerung noch ist, wo denkst du, what the fucking hell, so.
Aber das ist Gott. Ich habe jetzt hier am Wochenende gerade irgendwie mal unserem Doc geschrieben. Ich so, hier, Digi, du bist ja noch im Urlaub. Irgendwie eine WhatsApp geschrieben, Digi, du bist noch im Urlaub, ich weiß, aber sag mal Bescheid, wenn du wieder da bist. Ich brauch neuen Stoff quasi. So,
also Schmerzmittel, wir reden jetzt über Schmerzmittel, ne?
Klar, über Schmerzmittel. So, aber ich brauche neue Schmerzmittel, dies, das, und sag mal Bescheid, und überhaupt, du bist noch grillen übrigens. Und dann ich schrieb mir nur zurück, ist auf deiner Karte. Ja. So, und dann denke ich so, ja, genau, bitte. Weil es nimmt ja auch Ärzten so wahnsinnig viel ab.
Ja,
also, wenn du nicht die ganze Zeit da irgendwie hockst und dann noch 25.000 Leute, die nur im Wartezimmer stehen und Leute blockieren, also Arbeit blockieren und Platz.
Genau, das ist jetzt was du halt verschrieben kriegst, was halt auch, also weißt du, da ist ja nichts Neues. Also das ist ja nicht, der muss sich nicht irgendwie untersuchen und alles, sondern so. Und das macht's ja, sonst wäre es immer. Hättest du da hinfahren müssen, hättest wahrscheinlich keine Lust drauf gehabt, dann wäre ich da hingefahren, dann hätte ich es abgeholt, dann hätte ich von dir, dann hätte ich, weißt du, also so, und dann wäre ich zur Apotheke gefahren und dann irgendwie so, das bringt dann ja auch nicht weiter und so, es erleichtert es einfach. Jetzt muss ich nur noch von dir die Karte abholen und zur Apotheke gehen.
Stimmt. Immerhin, oder wir machen es auf dem Weg, wenn wir zur Tour losfahren.
Ja, oder so.
Das ist eine echte Recht. Ja, Digga, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Verspreche mir gar nichts.
Ja.
Ich erhoffe mir wenig.
Ja.
Es wäre schön, wenn es schön ist, wenn du weißt, was ich meine. Es wäre schön, wenn es so ein bisschen. Also ich weiß zum Beispiel, dass, das haben mir auch viele gesagt, das kam auch in dem Gespräch mit Nike vor, dass dir Cannabis die Schmerzen nicht nimmt, sondern dass es dafür sorgt, dass du mit deinen Schmerzen besser lebst.
Ja.
Weil Schmerzen, chronische Schmerzen zu haben, ist ja keine singuläre Sache. Du hast diesen Schmerz irgendwo oder im ganzen Körper, wie in meinem Fall, und ansonsten ist da nichts. Das macht ja was mit dir.
Es ist ja auch kein Wundermittel, so, ne? Es ist ja nicht, also das ist ja nicht die Weltformel, die erfunden wurde, sondern es ist ein hoffentlich ein Medikament, das dir hilft.
Ja. So. Ich finde trotzdem, kann ich mal kurz sagen, ich finde das echt merkwürdig. Also ich freue mich drauf, aber weil ich nie damit Kontakt habe, komme ich mir gerade so vor wie irgendwie die Mutti, die jetzt hier auch nochmal sich an Cannabis rantraut. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch ganz geil, dass ich irgendwie so mit Anfang 40 jetzt das erste Mal, weil ich glaube, es geht vielen so, dass die bisher nie Kontakt zu Cannabis hatten und jetzt das erste Mal denken so, oh, ich will, das ist aber auch komisch.
In der Rückschau wird man wahrscheinlich sagen, in 10 Jahren, Mensch, das war komisch, dass da Leute Cannabis genommen haben, weil jetzt wie so. Wenn du jetzt Morphium nimmst, würdest du ja nicht sagen, also, Mann, ist der drogensüchtig, sondern sagst, Mensch, scheiße, dass der Morphium nehmen muss, wenn er so schwer krank ist, dass er Morphine kriegt. Aber du sagst ja nicht, wow, der sitzt in so einer Opiumhöhle und nimmt Drogen, ne?
Sondern
eine Haschhöhle.
Nee, ich glaube eher, wir werden sagen, was war denn mit denen los, dass sie 100 Jahre lang das so verteufelt haben, obwohl man schon, wo man genau weiß, weil, ach so, das muss man dazu sagen, Bubat's jetzt legal, aber Cannabis für den medizinischen Bereich gibt es schon seit gefühlt tausenden von Jahren. Also es ist ja, das Cannabis zur Schmerztherapie und auch zu anderen, ich glaube in der Parkinson, bei Parkinson wird es eigentlich, bei Alzheimer glaube ich auch, bin ich mir aber nicht ganz sicher, bei Parkinson weiß ich es, bei Tourette, es ist ja ein krasses Mittel bei Tourette, was Tourette-Kranken total hilft, ich glaube Epileptikern, bin auch nicht so ganz, aber es wird wirklich sehr, sehr vielen Bereichen und halt Schmerztherapie, ne, rauf und runter, schon seit x Jahren so.
Find's auch super spannendes Feld, weil es ist immer so, es scheint ja ein Bereich zu sein, der, also ich habe null Ahnung, also null Ahnung, so über so ein Hausfrauenwissen oder Hausmannwissen. Aber es scheint ja ein Bereich zu sein, der bei vielen Sachen einen medizinischen Nutzen haben kann. Dann fragt man sich ja, warum ist das, also wenn etwas ist, was potenziell helfen kann, warum ist das noch nicht viel präsenter?
Ja, das ist witzig. Vor allen Dingen, wir leben aktuell in einer Zeit, und ich weiß es so genau, weil ich tue es, wo du auf Amazon Ibuprofen bestellen kannst. Die Zeiten, wo du Schmerzmittel nur in der Apotheke bekommen hast, sind vorbei. Also du kannst es in deinem verdammten irgendwie Online-Handel bestellen, wenn du willst. Und Ich schwöre auf Ibu, aber es ist natürlich auch ein Teufelszeug.
Ibu ist echt schwierig, ist, ne? Also für die Nieren, ja, ist ja. Ibu echt übel. Also
für die Nieren und für den Magen auch, ne? So, das, ja, ist halt auch so ein Schwierig. Und nicht nur im Sinne von, das macht Magenschmerzen, sondern halt im Sinne von, das macht ganz dumme Sachen mit deinem Magen so. Und das ist immer eine Kosten-Nutzen-Frage quasi. Also was überwiegt? So, wenn deine Schmerzen natürlich höher sind, dann nimm die auch, wenn du es so. Aber das zerlegt dich halt.
Das ist ja das Ding, du kriegst ja nichts im Leben umsonst. Wenn du etwas machst, was auf A eine Wirkung hat, hat das meistens auch noch eine Rückwirkung auf B, so auf Dauer zumindest. Ja. Das ist ja das Normalste von der Welt. Es gibt halt kein Zaubermittel. Das ist ja, halt, wenn du kannst abends Alkohol trinken und Spaß haben, aber dann hast du halt mindestens noch einen dollen Kater und weniger Spaß. So, ne? Es gibt im Leben nichts geschenkt. Aber dass wir so lange brauchen, um das in der Medizin ankommen zu lassen, also in der Breitmedizin, es gibt ja Leute, die das können, finde ich Wahnsinn so, ne? Also da frage ich mich immer, was machen wir denn noch alles nicht?
Ja, bestimmt eine ganze Menge. So. Also ich weiß auch, werde ich mich bestimmt mal reinlesen, warum es dazu kam, dass Cannabis so verpönt ist und warum man das nicht nutzt. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es in der Medizin ja offensichtlich einen Nutzen hat. Ja. Und das ist ja, was ich gerade meinte, in einer Zeit, in der wir Schmerzmittel online bestellen können und dass es völlig Bums ist, wie viel du davon bestellst. Aber Cannabis ist das große Problem, weil ich gerade gelesen habe, es gibt nachgewiesen exakt Cannabis-Tote bisher 0.
Ja.
So, also das heißt, und natürlich eine ganz andere Form von
Klar, wobei Nebenwirkungen. Es gibt natürlich aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, viel psychische Geschichten. Also das ist nicht, also Cannabis, ja, also jetzt so
hemmungslos. Es gibt nichts geschenkt.
Das meine ich halt, hemmungsloser Cannabiskonsum, das nervt mich, oder hatte mich genervt in dieser Legalisierungsdebatte auch, dass so alle immer sagten so, ja, Cannabis ist ganz übel und sich dann aber mit Alkohol einen reinbraten, wo du denkst, das ist ein Nervengift. Und aber auf der anderen Seite gab es dann wieder Leute, die sagen, ja, die hauen sich da massig Alkohol und als Nervengift rein und dann können wir auch kiffen. Wo ich denke, ja. Aber trotzdem muss man dann auch mal gucken, ist das denn cool und was macht das und so. Und ich würde diese Debatte so gerne mal entspannen, weißt du? Einfach zu sagen, was macht denn das? Und nicht nur so in so Schützengräben zu sitzen.
Ja, und vor allen Dingen, wir sprechen ja zumindest in meinem Fall jetzt hier von einer medizinisch indizierten und überwachten
Genau, das ist ja eine ganz Konsum. Andere Geschichte.
Also
genau,
es geht mir ja um, es geht ja um Effekt im Sinne von Schmerzreduzierung und nicht im Sinne von Partydroge.
Genau.
Wobei ich das auch vollkommen verstehe, weil genau das ist das Argument, das du auch bringst. Für mich wäre es nicht interessant, aber ich trinke auch Alkohol und das ist nachweislich ein Neurotoxin, ne? Also ist Nervengift und das kannst du.
Genau, so. aber Alkohol ist ja, das meine ich halt, das ist ja einfach auch Gift. So, ne? Also das, ich weiß halt, ich trinke ja auch gerne Alkohol. Ich weiß aber, dass das was mit meinem Körper macht. So, und das ist nicht cool, dass das mit dem Körper macht. So, ne? Und deswegen finde ich auch, könnten wir auch bei also generell finde ich bei Drogen einfach gut, wenn wir einfach mal entspannter drüber reden und einfach über Vor- und über Nachteile und nicht so eine dogmatisch verblendete Scheiße, wo die Leute sagen, alles böse oder alles harmlos. Ja, sondern nichts ist nur harmlos und nichts ist nur böse.
Nee, natürlich nicht. Und ich finde es auch so ein bisschen albern, weil immer so diskutiert wird, als wahlweise alle 100% aller Menschen werden jetzt auf jeden Fall irgendwie Cannabis, also nein, drogenabhängig, weil Cannabis als Einstiegsdroge, drogenabhängig und das wird irgendwie, ist auf jeden Fall Weltuntergangsstimmung jetzt.
Ja.
Und die anderen irgendwie sagen, das ist alles Ponyhof hier.
Ja.
Also glaub doch so ein ganz kleines bisschen, ich meine, ich zweifle ja auch an dem Verstand von vielen Menschen, aber glaub doch so ein ganz kleines bisschen auch, also wir müssen doch Menschen ein bisschen Eigenverantwortung zutrauen. Zwangsläufig musst du das, du kannst nicht alles regulieren. Wir leben in einem Land, die wahnsinnig gerne regulieren, ist noch nicht Nordkorea, zugegeben, aber trotzdem, Deutsche kontrollieren ja auch gerne, was für Spiele du spielst und so weiter und was für Filme du guckst und so. Und ich glaube aber auch, auf Dauer kommen sie da auch nicht drum herum. So. Und für mich ist es ehrlich gesagt auch die Debatte, sie nervt, aber sie ist für mich ja und das, was wir hier anstreben, relativ egal.
Genau. Ja, genau, weil es könnte, also wenn Leute sagen, ich lebe absolut drogenfrei und trinke keinen Alkohol und rauchen keine Marihuana, ist ja erstmal super. Gratulation. Klar. Toll, finde ich, also ne, das ist super, das ist nix, wo man sagen muss, bist du für ein langweiliger Typ. Trotzdem kann das dann halt für diese Person super richtig und wichtig vielleicht sein, medizinisches Cannabis zu nehmen. Das muss dann aber wieder eine Ärztin oder ein Arzt entscheiden.
Ja,
so,
klar.
Punkt. Und wenn wir das mal sauber trennen würden, dass wir hier zwei Diskussionen haben und die eine darf gar keine mehr sein. Also der Einsatz medizinischen Cannabis ist ja auch keine mehr. Da geht es jetzt darum, dass medizinisch kontrolliert
ja.
Diese Möglichkeiten zu nutzen.
Ja.
So.
Und das finde ich richtig gut.
Genau. Also
bei einer Sache, wo man weiß, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt hat auf sehr viele Sachen, das so geheim zu halten quasi.
Genau.
Das ist quasi. Also ja, setzen wir uns mal mit auseinander. Ich bin gespannt.
Ich bin auch mehr
als dass es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren.
Ich bin auch sehr gespannt. Also und es ist ja nachgewiesen auch, dass keine Erwartung haben sehr gut ist für das mögliche Eintreten einer Wirkung. Also nicht bei Cannabis, sondern das ist total, habe ich letztens ein Buch drüber gelesen. Wenn dein Hirn davon ausgeht, du hast einen ganz tollen Urlaub, ne? Es wird dann richtig schön. Ich freue mich so auf diesen Urlaub. Ist rein von der Hirnforschung die Chance, dass du total enttäuscht bist, relativ groß.
Ja, weil es nicht so werden kann, wie du es dir vorstellst.
Genau, deswegen ist oft so, das hörst du ganz oft von Leuten, ich bin da hingegangen ohne Erwartung, das so hab überhaupt, und dann ist es eine Mörderparty geworden.
Deswegen sind ja die Partys, auf die man keinen Bock hat, immer die besten.
Genau, ja, weil da hast du plötzlich so, also deswegen irgendwie, also wenn wir keine Erwartung haben, ist eine gute Voraussetzung.
Ja.
Na cool, dann würde ich sagen,
Wollen wir?
Na dann. Dann.
Das war Pony auf dem Mittelfinger für diese Woche. Ich würde jetzt gerne behaupten, es erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Was stimmt an dieser Aussage ist, es erscheint überall dort, wo ihr Podcast hören könnt.
Und donnerstags.
Ansonsten bin ich gerade am Schreiben, wie man merkt. Und deswegen.
Genau, aber deswegen ja auch dieser Zwischenstand mal, um einfach ein bisschen Lebenszeichen zu haben.
Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, online und hier. Und
ab September wird es wieder.
Schauen wir mal, was wird. Was wird.
Und wenn ihr noch nicht Bücher habt, kauft alle Bücher und kauft euch. Kauft,
geht zur Show.
Kommt zur Show.
Nicole-Jäger.de unter Tickets und Termine, da findet ihr alle Tickets und Termine.
Genau.
Eventim hat, habe ich gehört, verkauft auch ab und an mal so hier und da so Konzerttickets und so.
Genau, und Bücher findet ihr auch auf der Seite. Und
Kaffee findet ihr auch noch irgendwo.
Kaffee, aber nicht auf der Seite, das war uns dann irgendwann so viel, aber.
Auf meiner Instagram-Seite und zwar bei den Highlights, da findest du den Kaffee.
Stimmt. Und auch tatsächlich bei der Instagram-Seite oben im Linktree, da sind alle Links drin.
Genau, also auf der Instagram findest du alles.
Ja, also ihr könnt sozusagen euch einen Kaffee machen und dann mit einem Buch in der Hand den Kaffee trinken und euch abends auf die Show von Nicole Jäger freuen, wenn das nicht ein Rundum-Paket ist.
So nämlich.
So.
Freu mich. Dann, es war mir ein Fest, Digi.
Du
Armer, der du so viel aushalten musst. Wenn das jetzt durch ist, schreie ich dir einfach eine halbe
Stunde an. Ne? Jetzt nicht den Knopf drücken, nicht den Knopf. Ich habe nicht den Knopf. Du bist gerade so nett, nicht den Knopf drücken.
Im nächsten Podcast reden wir dann darüber, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Ne?
Okay.
Gut ist es. Bis dann. Tschüss. Du musst Tschüss sagen, Digga.
Du musst Tschüss sagen, Digga.
Nee, auch gar nicht witzig, vor allen Dingen auch.
Ich bin ja auch nicht der Comedian, ich bin der Manager.
Das ist überhaupt nicht lustig.
Der Manager.
Ich
werde niemand verstehen, was daran witzig ist, aber egal.
Egal. So, dann seid gut zu euch und dann.
Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche.
So verabschiedet man sich. Tschüss, ne?